Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Mit Peter Sawicki. Schönen guten Tag. Im Fall des ermordeten CDU-Politikers Walter Lübcke gehen die Ermittler von einem rechtsextremen Hintergrund aus und manche warnen schon vor einer neuen Mordserie im Stil der Terrorgruppe NSU. Die hat unter anderem in Köln vor 15 Jahren einen Anschlag verübt. Die Angehörigen der damaligen Opfer ärgern sich heute aber über die Oberbürgermeisterin und ihren Umgang mit den Plänen für ein Mahnmal vor Ort. Das ist gleich eines unserer Themen. Wir schalten außerdem nach Bayern. Dort stand eine geflüchtete Frau vor Gericht, die im Rahmen ihrer vorgesehenen Abschiebung zu viel Widerstand geleistet haben soll. Und in Erfurt ist vor kurzem ein Projekt gegen Politik- und Demokratieverdrossenheit gestartet. Was es genau damit auf sich hat, das wird unser Reporter uns gleich erklären. Zum 25. Mal wurde heute eine Sammelabschiebung von Deutschland nach Afghanistan durchgeführt. Eine Praxis, die hoch umstritten ist, ebenso wie das Abschieben an sich in Deutschland. Wobei sich dort bei diesem Thema immer wieder die Frage stellt, wer überhaupt abgeschoben werden darf. Eine Abschiebung drohte vergangenes Jahr auch einer Frau aus Sierra Leone. Sie lebte in Bayern, sie war hochschwanger und hat einen 4-jährigen Sohn. Gegen ihre Abschiebung nach Italien setzte sich die Frau zur Wehr, und zwar zu sehr, zu stark aus Sicht der Polizei, weshalb sie sich heute in Deggendorf im Südosten Bayerns vor Gericht verantworten musste. Für uns hat Tobias Krone den Prozess beobachtet. Herr Krone, wie hat das Gericht am Ende geurteilt?
Die Richterin Christina Butzke hat Adama K. zu 7 Monaten auf Bewährung verurteilt. Das heißt also, sie muss nicht ins Gefängnis, vor allem weil sie bisher keine Vorstrafen hatte und auch weil sie ja inzwischen 2 Kinder hat, sah die Richterin das als angemessen an.
Wie lautete der genaue Vorwurf?
Ja, die Staatsanwaltschaft hat in ihrer Anklageschrift Adama K. vorgeworfen, ihre eigene Abschiebung nach Italien erfolgreich verhindert zu haben, und zwar indem sie sich gewehrt hat. Am 14. Mai letzten Jahres haben um 3.30 Uhr am Morgen 11 Polizisten bei ihr angeklopft im Asylheim und wollten sie und ihren damals 5 Jahre alten Sohn zum Flughafen nach München fahren. Dort sollte sie beide dann einen Lufthansa-Flug nach Mailand bringen, wo sie laut Ausländerbehörde schon ein Asylverfahren hatte, bevor sie 2017 dann nach Deutschland kam. Adama K. soll sich erstmal nicht angezogen haben in dieser Situation, um dann mit der Polizei mitzugehen. Den Jungen hat die Polizei seine Sachen packen lassen. Sie habe sich danach aus dem Fenster stürzen wollen. Danach habe sie sich mit Tritten und lauten Rufen gewehrt und einen Polizeibeamten dann auch in den Finger gebissen, sodass sie dann habe gefesselt werden müssen. Der Junge wurde weggeführt aus Sicherheitsgründen. Für die Beamten sei dann die Abschiebung abgeblasen worden. Als Adama K. dann am nächsten Tag in Untersuchungshaft gehen sollte, ohne ihren Sohn, hat sie panisch reagiert und sich dagegen gewehrt. 4 Wochen lang hat sie dann ihren Sohn nicht gesehen. Er war in Obhut von einer Pflegefamilie. Die rechtlichen Klagepunkte waren dann Körperverletzung, also dieser Biss in den Finger, und das Widersetzen gegen die Vollstreckungsbeamte.
Und wie hat sie, die Angeklagte, ihre Sicht der Dinge heute geschildert?
Ja, Adama K., die aus Sierra Leone stammt, hat sich sehr leise und in ihrer Heimatsprache Kriol auch immer wieder unter Tränen geäußert, vor allem wenn es um ihre Kinder ging. Sie hat eine Übersetzerin an ihrer Seite gehabt. Sie hat den Selbstmordversuch so erklärt, sie habe nachsehen wollen, wo ihr Kind ist. Ihre Situation sei damals sehr schlecht gewesen. Sie hat auch von ihrer Flucht erzählt, dass sie vor ihrer Familie und dem Beschneidungskult in Westafrika geflüchtet sei. In Libyen habe sie dann in einem Bordell arbeiten müssen. Sie sei vor den Augen ihres Kindes vergewaltigt worden. Das hat sie unter Tränen erzählt. Für das Gerichtsverfahren waren diese Teile insofern wichtig, als ein Gutachter ihr dann posttraumatische Belastungsstörungen attestiert hat. Das würde begründen, so dieser Gutachter, warum sie sich so stark gegen die meist männlichen Beamten gewehrt hat. in psychischer Behandlung mit ihren Erlebnissen sei sie bisher nicht gewesen. Ihr Anwalt Sebastian Karlert hat dann auch diese psychische Ausnahmesituation sehr stark betont. Insgesamt hat Anna K. aber der Staatsanwaltschaft nicht widersprochen. Das war sozusagen der Deal, wie es ihr Anwalt formuliert hat. Das heißt, formal hat sie alles gestanden, was man ihr vorgeworfen hat, um keine höhere Strafe zu bekommen am Ende. Darauf hatten sich dann am Mittag alle Parteien mit dem Gericht geeinigt.
Und ist denn klar festzustellen, wie die Rechtslage zu dem Zeitpunkt war? Hätte sie denn abgeschoben werden können oder müssen?
Also rechtlich war ihr sogenanntes Dublin-Verfahren durch. Die Abschiebung war korrekt. Sie war nur nicht angekündigt. Das wäre wohl möglich gewesen. Also Adama K. und ihr Sohn wurden in dieser Nacht überrascht. Die Abschiebefrist lief danach aus, denn nach 2 Wochen begann dann der Mutterschutz für Adama K., die ja im 7. Monat hochschwanger war. Und dann war die Frist zu Ende. Danach ging ein deutsches Asylverfahren los, das aber auch nicht erfolgreich für sie war. Die Richterin hat am Ende erklärt, sie habe nun mal eine Abschiebung zu dulden. Wenn jeder sich wehren würde, so wie sie, dann wäre das gerade für Polizeibeamte und den Rechtsstaat problematisch. Adama K.'s Anwalt Sebastian Karlert hat das anders interpretiert. Er hat gesagt, hier wurde auf dem Rücken seiner Mandantin und der Polizeibeamten ein politisches Unvermögen ausgetragen. Der Bayerische Flüchtlingsrat sieht hier ein Exempel statuiert. Widerstand gegen eine Abschiebung solle sich nicht lohnen.
Und wie geht das für die Frau denn jetzt weiter?
Jetzt geht das auf sehr langwierige Verfahren los, dass das BAMF, also das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, ihre Abschiebung nach Sierra Leone vorbereitet. Dazu muss sie sich jetzt ihre Papiere in der Botschaft besorgen. Bis dahin lebt sie mit ihrem Lebensgefährten, mit ihrem Sohn und ihrer kleinen Tochter in einer Asylunterkunft in Straubing. Wegen ihrer Strafe kann Adama K. jetzt nicht mehr darauf hoffen, in die Härtefallkommission zu kommen oder auch wegen ihrer Familiensituation so einen Abschiebeaufschub zu bekommen. Das heißt also, früher oder später steht also wieder eine Abschiebung für sie an.
Information live für uns aus dem Südosten Bayerns von Tobias Krone. Vielen Dank. Noch ist vieles im Fall Walter Lübcke ungeklärt. Ein rechtsextremistisches Motiv beim Mord am hessischen CDU-Politiker. Das scheint aber mittlerweile klar zu sein. Und nicht wenige erheben schon den Vorwurf, dass deutsche Ermittlungsbehörden nicht viel gelernt hätten aus der Mordserie des NSU und politischer Gewalt von rechts außen überhaupt. Eines der Ziele der Anschläge des sogenannten nationalsozialistischen Untergrunds war die Stadt Köln. Im Juni 2004 detonierte dort in der Keubstraße im Stadtteil Mülheim eine Nagelbombe. 22 Menschen wurden damals verletzt und eigentlich sollte dort längst ein Mahnmal deswegen eingeweiht sein. Es lässt aber weiter auf sich warten, aus Platzgründen, wie es offiziell heißt. Darüber berichtet Kolja Unger.
Eine 6x24 Meter Betonplatte als Begegnungsort in der Kölner Keubstraße auf dem bislang unbebauten Areal eines ehemaligen Güterbahnhofs. Sie entspricht 1:1 dem Fundament des gegenüberliegenden Friseursalons, vor dem 15 Jahre zuvor die Nagelbombe des NSU explodierte. Diese Betonplatte soll der physische Teil des Mahnmals werden, das Zwillingsfundament, das der Künstler Ulf Arminde bauen möchte. Die Geste dahinter?
Ihr greift ein Haus an, wir bauen gleich ein zweites.
Die Wände dieses zweiten Hauses sind virtueller Natur. Filme, die man mit einer App als Augmented Reality hochladen und beim Verweilen auf der Betonplatte sich auf dem Smartphone anschauen kann.
Und der Inhalt dieser Filme soll sich dezidiert beschäftigen mit der migrantischen Perspektive, mit dem auch migrantischen Widerstand.
Das Mahnmal also ein realer Begegnungsort und gleichzeitig lebendiges Filmarchiv. Eines, das die deutsche Erinnerungskultur um migrantisierte Perspektiven erweitern und somit zu mehr gegenseitigem Verständnis beitragen soll. Mit dieser Idee hatte Arminde vor 2 Jahren den Rat der Stadt und insbesondere auch die Bewohner der Keubstraße überzeugt. Doch jetzt mussten sich diese kurz vor dem 15. Jahrestag des Anschlags von der Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker sagen lassen, das geplante Mahnmal könne so nicht gebaut werden.
Das dafür vorgesehene Grundstück gehöre einer privaten Investorengruppe und denen könne sie keine Vorgaben machen, wann und wie sie es bebauen sollen. Ihr Vorschlag? Sich besser nach einem anderen Ort umsehen. Dann wäre jedoch der Bezug zur Kolbstraße, die Sichtachse zum Tatort, nicht mehr gegeben. Meral Shahin von der Interessensgemeinschaft Kolbstraße schließt aus diesem Vorschlag, Reka habe sie und die Idee hinter der geplanten Installation nicht verstanden.
Das ist die einzige Möglichkeit, dass sie an dieser Ecke, an diesem Ort und in dieser Art und Weise erstellt wird. Sonst funktioniert sie nicht.
Dabei gab es doch schon etliche Treffen mit der Eigentümergemeinschaft und Vertretern der Stadt. In einem Werkstattverfahren wurde festgeschrieben, dass auf dem Gelände ein Erinnerungsort entstehen soll. Dann wurden gleichzeitig zwei Wettbewerbe ausgeschrieben. Ein kleiner für die künstlerische Gestaltung des Mahnmals, den gewann Arminde, und ein großer für den Bebauungsplan des Gesamtareals. Hierbei setzte sich das RKW-Architekturbüro durch. Beide bekamen von der Stadt grünes Licht. Jedoch wurde der kleine Plan, das Mahnmal, nicht in den großen, den Bebauungsplan, integriert. Der für den Bebauungsplan zuständige Architekt Dieter Schmoll fühlt sich von der Stadtverwaltung übergangen. Er wusste nichts Konkretes über das geplante Mahnmal auf dem von ihm geplanten Gelände.
Wenn man den Künstlern hier einen Platz zugebilligt hat, dann hätte man doch vielleicht mal sich dafür interessieren müssen, wie sieht denn bisher diese Bebauung insgesamt aus?
Schmoll hat sich seinerzeit mehrere Orte überlegt, wo das Mahnmal entstehen könnte. An der Stelle, wo aber Arminde und Shahin es vorgesehen haben, sieht man auf seinem Modell zwei Häuserfluchten direkt an der Straße. Gefragt, ob man diese nicht auch weiter nach hinten versetzen könnte, antwortet er:
Das Rückversetzen des Gebäudes um 6 Meter von der Straßenflucht derzeit würde sicher nicht dem städtebaulichen Willen, den wir haben, entgegenstehen. Man könnte ja dem derzeitigen Eigentümer oder demjenigen, der dort seine wirtschaftlichen Interessen vertritt, einen Ausgleich gewähren, indem er an anderer Stelle etwas höher bauen darf. Und so wäre auch auf diese Art und Weise beiden Seiten Rechnung getragen.
Eine Lösung ist also möglich? Man muss nur alle Beteiligten wie Shahin, Schmoll und Arminde zusammenbringen? Hat Oberbürgermeisterin Reker einfach keine Zeit gehabt, das Naheliegende zu sehen? Vielleicht hat sie aber auch immer noch nicht begriffen, warum genau dieser Ort Meral Shahin den Menschen in der Kolbstraße, eigentlich potenziellen Opfern rassistischer Gewalt, überall so wichtig ist. 15 Jahre nachdem hier und nicht woanders der Anschlag stattgefunden hat, nachdem 7 Jahre lang die Opfer nicht Opfer sein durften, weil sie selbst von den Behörden als Täter verdächtigt wurden, nachdem sie sich dennoch auf einen gemeinsamen Prozess eingelassen haben, damit ein Erinnern auch ein Kampf gegen wiederaufkommenden Rassismus werden kann. Nach all dem fordert Shahin nun auch etwas Grundsätzlicheres von der Verwaltung jener Stadt, die sie so sehr liebt.
Sie müssen einfach diesen Menschen Vertrauen schenken, dass das die Lösung ist, weil wir den Rassismus erlebt haben, weil wir all diese Erfahrungen gesammelt haben, weil wir dadurch, was in der Vergangenheit passiert ist, genau das sagen können. Hier ist der Ort dafür.
Ein Bericht aus Köln von Kolja Unger. Unzufriedenheit mit der Politik, sogar mit der parlamentarischen Demokratie insgesamt, das sind Themen, die immer wieder in Deutschland diskutiert werden. In der Praxis mangelt es aber aus Sicht vieler an Ideen, wie dieser Zustand geändert werden könnte. Das hat auch unser Reporter Henry Bernhard festgestellt. Er war neulich in Erfurt beim Auftakt des Modellprojekts Bürgerrat Demokratie, eine Art Planspiel, bei der alle interessierten Erfurter teilnehmen konnten und Ideen für eine Weiterentwicklung des Parlamentarismus in Deutschland entwickeln sollten.
Wenn zu wenig Stühle da sind, können Sie sich gerne auch Stühle noch mitnehmen vom Nebenraum.
Das Interesse ist immens. Zwei große benachbarte Räume im historischen Erfurter Haus Dacherröden sind mit etwa 60 Menschen gefüllt. Alle tragen Namensschilder, sitzen an 5 runden Tischen, diskutieren schon, bevor es überhaupt losgeht. Die Mehrheit sind Männer jenseits der 60, aber auch eine ganze Menge Frauen und ein paar junge Leute sind dabei. Christine von Blankenburg vom unabhängigen Institut Nexus begrüßt.
Herzlich willkommen. zur ersten Regionalkonferenz des Bürgerrats Demokratie. Es ist großartig, dass Sie hier sind und dass Ihnen das Thema so am Herzen liegt.
Thema ist die direkte Demokratie, die Ergänzung der parlamentarischen, der repräsentativen Demokratie durch Elemente der direkten Bürgerbeteiligung ohne Vermittlung durch gewählte Politiker. Ein Daueranliegen des Vereins Mehr Demokratie, dessen Bundesvorstandssprecher Ralf-Uwe Beck ist.
Wir nehmen eine Kluft wahr zwischen Bürgern und Politik. Die Maßeinheit für diese Kluft scheint die Demokratieverdrossenheit zu sein, das mangelnde Vertrauen in Demokratie, das im Sinken begriffen ist. Dazu kommt, dass wir drängende Probleme haben, wie den Klimawandel oder die soziale Ungleichheit. Und diese drängenden Probleme, die lassen sich über diese Kluft zwischen Bürgern und Politik hinweg nicht lösen. Wer das versucht, der erntet gegebenenfalls Gelbwesten. Deshalb macht es keinen Sinn, immer nur zu beklagen, dass wir so wenig miteinander reden, sondern es gibt nur eins, wir müssen irgendwie zueinander kommen, anstatt dieses Klagelied, das wir immer anstimmen, noch um eine Strophe und noch eine Strophe zu verlängern.
Die Idee des Bürgerrats Demokratie: auf 6 Regionalkonferenzen in ganz Deutschland werden Ideen, Probleme, Fragestellungen eingesammelt. Von Bürgern, die sich für direkte Demokratie interessieren, für politische Prozesse überhaupt. Auch einige wenige Politiker sind dabei.
An Tisch 2, auch von mir.
Jeder Tisch wird moderiert, um Struktur in die Diskussion zu bekommen.
Dann fangen wir erstmal mit einer kleinen Vorstellungsrunde an.
Mein Name ist Ulf Zimmermann, ich bin 42 Jahre alt und ich bin hiermit dazugekommen, weil ich denke, dass es einfach notwendig ist, dass auch die Bürger wieder eine Lobby haben, weil man den Eindruck hat, dass eigentlich wir keine Demokratie mehr haben, sondern eine Lobbykratie.
Ich bin in Erfurt im Bürgerbeirat von einem Bereich der Stadt Erfurt, der gerne Stadtteil sein möchte, dem das aber verweigert wird, weil dann die Verwaltung der Stadt Erfurt uns betreffende Sachen uns dann auch noch informieren müsste. Das wird uns deswegen verweigert.
Es läuft eine ganze Menge schief hierzulande. Ziemlich viel, zu viel.
Auf Stellwänden wird gesammelt. Erstmal die Stärken unserer Demokratie. Das Grundgesetz, sie funktioniere, biete Sicherheit und sei besser als eine Diktatur. Die Herausforderungen, die Macht der Lobbyisten wird immer wieder erwähnt, der Machtkampf jenseits der Sachpolitik, mangelnde Transparenz, die immer wieder behauptete Alternativlosigkeit von Entscheidungen. Interessant wird es in der nächsten Runde, als Fragen der möglichen direkten Demokratie besprochen werden. Denn vieles scheint nicht so einfach.
Wenn man eine Vertreterdemokratie hat, dann werden bestimmte Interessensgruppen, die sich nicht selber einbringen können, wie zum Beispiel Kinder und Jugendliche, durch diese Personen vertreten. Bei einer direkten Demokratie, wo sie vielleicht nicht mit abstimmen könnten, würden sie eventuell nicht ganz so gut vertreten sein.
Also klar, Kinder, aber generell alle Personen, die gerade auf irgendeine Art und Weise vertreten werden, sei es Menschen, die keine deutsche Staatsangehörigkeit haben, aber schon seit Jahren hier leben, teilweise hier geboren, groß geworden sind, die aber kein Mitbestimmungsrecht gerade haben, aber die im Parlament auf irgendeine Art und Weise vertreten werden, werden bei einer direkten Demokratie komplett ausgeschlossen.
Die möglichen Verfahren, das Vorbild Schweiz, das schlechte Beispiel Brexit, die Diskussionen kochen hoch. Alle Ergebnisse sollen im Sommer in einem Bürgerrat intensiver diskutiert werden, dessen 400 Mitglieder per Zufallsprinzip ausgewählt werden. In Irland zum Beispiel habe man damit sehr gute Ergebnisse erzielt, meint Ralf-Uwe Beck.
Das wird ein Überraschungseffekt sein, mit wem man dann da zusammenkommt und am Tisch sitzt. Und das kann das Gespräch sehr befruchten, weil wir dann unsere Blasen einfach einmal verlassen.
Im Bürgerrat soll ein Bürgergutachten mit konkreten Vorschlägen zur direkten Demokratie und zur Bürgerbeteiligung entstehen, das dem Bundestag zugeleitet wird. Und wenn das dort nicht fruchtet, ein Teilnehmer, Ulf Zimmermann, meint:
Die Gefahr besteht natürlich immer, aber dann haben wir immer noch die Möglichkeit, bei der nächsten Bundestagswahl da eine Quittung zu erteilen.
Aus Erfurt eine Reportage unseres Landeskorrespondenten Henry Bernhard.